Ja, einen schönen guten Tag zur nächsten Vorlesung. Wir hatten ja das letzte Mal die fossilen Energieträger hinsichtlich der verschiedenen möglichen Kreisprozesse abgeschlossen. Und wir hatten ja zum einen Strömungsmaschinen, also Turbinen behandelt, Dampfturbinen mit dem Clausius-Rankine-Prozess und Gasturbinen mit dem Joule-Prozess. Und entsprechend Kolbenmaschinen, also Motoren, mit den beiden bekanntesten Prozessen Diesel und Otto. Und wir hatten gesehen, dass gerade bei den Kolbenmaschinen, bei den Motoren, man nur Wirkungsgrade in Realität so zwischen 25 und etwa 30% erreicht. Das heißt, ungefähr knapp die Hälfte von dessen oder ungefähr die Hälfte von dem, was man theoretisch für den idealen Prozess bekommen würde. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir wissen auch, dass unsere Energieversorgung immer noch dominiert wird von den fossilen Energieträgern. Ja, das heißt, wir von diesen 17 Milliarden Tonnen Steinkohle-Äquivalent ist es so, dass etwa 75% tatsächlich in Form von fossilen Energieträgern verwendet wird, also oxidiert werden, mit der Konsequenz, dass entsprechend CO2 frei wird in ungefähr dreifachen Menge dieser fossilen Energieträger, einfach weil das Molekül CO2 entsprechend mehr als dreimal so schwer ist wie ein Kohlenstoffatom. Das heißt, wir haben ungefähr 35 bis 40 Milliarden Tonnen CO2, die wir jedes Jahr erstmal in die Atmosphäre bringen. Jetzt haben wir einen relativ komplexen Kohlenstoffkreislauf auf unserer Erde. Den sehen wir hier mal sehr vereinfacht dargestellt. Wir haben vom Prinzip einmal den Meereswasser oder hauptsächlich Meeresbereich und wir haben entsprechend den Landbereich mit Fauna und Flora und der eigentlichen Atmosphäre. Und da gibt es jetzt sehr viele verschiedene Wechselwirkungen, wo CO2 herkommt, also Quellen und wo es hingeht, also Senken. Das Ganze ist auch zeitlich variabel. Ja, beispielsweise auf der Nordhalbkugel, wenn da Winter ist, ja, dann ist die Nordhalbkugel eine Quelle zusätzlich zu der Emission von Menschen, eine weitere Quelle durch die Verwesung von Biomasse, durch den Laubwechsel. Und im Sommer entsprechend ist es eine Senke, ja, durch die stärker werdende Menge an Biomasse. Dann haben wir natürlich hier die Ozeane, die zusätzlich auch Kohlendioxid lösen können. Ja? Kohlendioxid ist ein Gas, das löst sich in Wasser, denken Sie an Sprudel. Und da haben wir ein gewisses Lösungsgleichgewicht, das heißt ungefähr 90 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gehen pro Jahr ins Meer hinein und kommen auch wieder raus. Das stimmt nicht ganz, tatsächlich ist es so, dass 2 Milliarden Nettoeintrag ins Meer ist. Das heißt, das Meer dient insgesamt als Senke. Das ist auch gut so für uns, weil dadurch, sonst wäre der CO2 in der Atmosphäre noch deutlich höher. Und es ist also so, dass das Meer tatsächlich einen beträchtlichen Teil des Kohlenstoffs oder des CO2 dann aufnimmt, hat allerdings gewisse Nachteile wiederum, weil zum Beispiel sich Kohlensäure bildet und es zu einer Versauerung der Meere führt. Ja, wir werden auch noch sehen, dass dieser Effekt tatsächlich messbar ist. Wir haben ungefähr 120 Milliarden Tonnen pro Jahr Kohlenstoffumsatz für die Photosynthese, also der Aufbau von Biomasse und auch entsprechend die Zellatmung. Ja, und auch wieder die Zersetzung natürlich. Und das ist ein ganz gutes Gleichgewicht. Das heißt, es ist praktisch von Jahr zu Jahr ziemlich konstant, dieser Wert. Wir haben natürlich auch noch Vulkane, Bodenausgasungen in der Größenordnung 600 Millionen Tonnen hier angegeben pro Jahr. Allerdings schwankt es von Jahr zu Jahr ziemlich stark und der tatsächliche Wert, der ist ziemlich fehlerbehaftet. Beispielsweise ist es auch so, dass in Permafrostböden, wir wissen, dass durch die erhöhten Temperaturen diese Böden teilweise auftauen und zu zusätzlichen Emissionen führen. Auch nicht nur von Kohlendioxid, sondern teilweise auch von Methan. Es gibt also hier sehr viele auch Rückkopplungseffekte. So, wir tragen also netto ungefähr 3,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre, nachdem wir die ganzen Senken berücksichtigt haben. Und das ist eine ganze Menge. Und hat es irgendwelche Konsequenzen? Ja, unter Umständen schon. Nämlich der bekannte Treibhauseffekt. Den wollen wir jetzt heute kurz behandeln. Und dazu brauchen wir aber ein paar Informationen. Zum einen die Strahlungscharakteristik von der Sonne, die Zusammensetzung der Atmosphäre, die Strahlungsgesetze, die Strahlungsbilanzen. Ja, und dann werde ich auch ein paar zeitliche Entwicklungen und Messungen zeigen, was dann unter Umständen zu Prognosen und gegebenenfalls zu notwendigen Aktionen führen kann. Bevor ich gleich weitermache, habe ich was vergessen zu sagen, nämlich das erste Aufgabenblatt ist online. Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist die Abgabe am 15. Dezember. Ja? Und am besten dann, oder das ist der Sinn der Sache, per Mail an die Frau Britten schicken. Und es gibt, glaube ich, auch schon einen Link einen Zoom-Link für die Übungsgruppe. Bei Fragen, Frau Britten kontaktieren. Im Notfall auch mich. So, die Strahlungsgesetze. Die ist natürlich wichtig, wenn man den Treibhauseffekt verstehen möchte. Da müssen wir uns mit der thermischen Strahlung beschäftigen. Und wir wissen, dass jedes hinreichend große Kollektiv, also wir reden jetzt nicht von Einzelatomen, sondern entsprechend von makroskopischen Körpern, die irgendwie miteinander in Wechselwirkung treten, thermische Strahlung emittieren können. Und zwar im gleichen Maße, wie sie auch absorbieren können. Und wenn Sie jetzt auf einem Körper ständig Strahlung drauf strahlen und es gibt kein Temperaturgleichgewicht, ja, und keine Abgabe von Energie, dann wird die Temperatur entsprechend steigen von dem Körper und im umgekehrten Fall entsprechend absinken. So, jetzt gibt es eine Reihe von Strahlungsgesetzen und zwar... Das habe ich eigentlich eben schon fast gesagt, ja, ein thermischer strahlender Körper strahlt genau in dem Maße, wie er auch absorbieren kann. Ja, das heißt, der Emissions- und Absorptionskoeffizient sind identisch. Und man kann jetzt das Absorptionsvermögen einmal ausrechnen. Alpha ist es gerade das Verhältnis zwischen der absorbierten Strahlungsleistung und der auftreffenden Strahlungsleistung. Und wenn das Alpha gleich 1 ist, das heißt, die gesamte auftreffende Strahlung wird absorbiert, dann spricht man von einem schwarzen Strahler. Und entsprechend kann man auch das Epsilon, das ist das Emissionsvermögen, definieren. Ja, das ist also das Verhältnis zwischen Strahlungsleistung des aktuellen Strahlers zur Strahlungsleistung eines ideal schwarzen Strahlers. Gut, jetzt ist es so, wenn man sich das Spektrum der Sonne anschaut, das heißt, die Leistung pro Wellenlängenintervall oder Frequenzintervall aufgetragen als Funktion der Wellenlänge oder der Frequenz, dann bekommt man ein charakteristisches Spektrum. Das ist eben das Spektrum eines schwarzen Strahlers. Und dieses Spektrum ist unabhängig von dem Material oder der Form, aus dem dieser Strahler besteht. Es hängt ausschließlich von der Temperatur ab. Diese Kurve kannte man schon im 19. Jahrhundert. Man konnte diese Kurve partiell auch mit den Gesetzen der klassischen Thermodynamik erklären. Allerdings gab es keine Möglichkeit, aus diesen klassischen Gesetzen die gesamte Kurve abzuleiten. Und das war eines der großen Probleme der klassischen Physik im 19. Jahrhundert. Und hier sehen wir mal, wie das aussieht. Ja, wir haben hier das Spektrum, das nennt man eben Schwarzkörperspektrum, für drei verschiedene Temperaturen. Ja, einmal für 3000 Kelvin das rote, für 5777 Kelvin das violette. Das ist übrigens genau die Temperatur der lichtaussendenden Schicht der Photosphäre der Sonne. Und wir haben hier die blaue Kurve, dann entsprechend nochmal eine höhere Temperatur, 7000 Kelvin. Und wir sehen, dass die Flächen unter dieser Kurve sehr stark mit der Temperatur anwachsen. Ja. Gut. Wir können dann entsprechend die spektrale Energiedichte definieren. Das ist im Endeffekt hier diese Verteilungsfunktion hier. Und diese Verteilungsfunktion wurde erstmals explizit so in ihrer Gesamtheit von Max Planck hingeschrieben, der dafür ein paar Tricks anwenden musste, auch die Einführung einer neuen Hilfsgröße, nämlich dem Planck'schen Wirkungsquantum. Und er musste eine gewisse Annahme machen, die nicht in der klassischen Physik vorgesehen war. Ja, und dann haben wir entsprechend hier die Funktion. Wir sehen, die Funktion ist natürlich eine Funktion von der Frequenz, aber sie hängt letztendlich als variabler Parameter hier nur von der Temperatur ab. Ja, natürlich ist die Sonne jetzt kein 100% perfekter schwarzer Strahler, aber sie ist in guter Näherung an schwarzer Strahler. Das sieht man hier. Wir haben hier nochmal die Verteilungsfunktion gegen die Wellenlänge dieses Mal aufgetragen. Und da ist also diese gelbliche Verteilungsfunktion, das ist die gemessene Verteilung der Sonne. Allerdings muss ich dazu sagen, außerhalb der Atmosphäre. Und das entspricht auch einer Leistungsdichte von, wenn man das integriert und auf einen Quadratmeter hier auf der Erde runterrechnet, von 1367 Watt pro Quadratmeter. Ja. Hier auf dem Erdboden kommt ein bisschen weniger an, weil es gibt auch Reflexionen direkt zum Beispiel in den Weltraum zurück, sodass Sie vom Prinzip davon ausgehen können, dass auf der Erde hier ganz grob 1 Kilowatt pro Quadratmeter ankommt. Bei senkrechtem Einfall. Die graue Kurve hier ist dann eine perfekte Schwarzkörperkurve, eben exakt für diese von der Sonne bestimmte Leistungsdichte von 1367 Watt pro Quadratmeter, entsprechend einer Temperatur von 5777 Kelvin. Ja, und da sehen Sie, das passt schon ziemlich gut zusammen. Ja. So, jetzt kann ich diese Kurve natürlich integrieren hier, natürlich die analytische Kurve hier wird man jetzt nehmen, da kann ich die integrieren für alle Frequenzen, also von 0 bis unendlich, und dann bekomme ich die gesamt abgestrahlte Leistung raus, also nicht die spektrale Leistung, sondern wirklich die absolute Leistung. Und da kommt eben raus, dass das Sigma mal T hoch 4 ist. Ja? Sigma ist die Boltzmann-Konstante und das Gesetz ist Stefan-Boltzmann-Gesetz. Ja? Und hier sieht man diese starke Abhängigkeit der Fläche unter dieser Verteilungsfunktion mit der Temperatur, nämlich mit der vierten Potenz wächst das Ganze. Gut, und jetzt kann ich aus dieser Verteilungsfunktion nehmen und betrachte mal die Leistung, die hier auf der Erde noch ankommt, indem ich den Sonnenabstand zur Erde nehme und dann kann ich darüber integrieren, wiederum über alle Frequenzen und bekomme dann die Leistung, die hier noch auf der Erde ankommt. Ja. Natürlich sieht man, die Leistungsdichte fällt mit dem Abstand von der Sonne quadratisch ab, weil natürlich die Sonne isotrop in 4π-Richtungen abstrahlt. Und dann kommt man eben auf einen Wert von diesen 1367 Watt pro Quadratmetern. Das nennt man auch S0 oder solare Konstante S0. Das gilt eben bei senkrechtem Einfall. Das heißt, wenn ich die Erde betrachte, dann wäre das so, als würde es durch den Querschnitt von der Kreisfläche oder eine Kreisfläche mit dem Radius des Erdradiuses auftreffen. Damit ist natürlich automatisch bedingt, dass eigentlich nur ein Punkt, das Licht an einem Punkt senkrecht auffällt und auch überhaupt nur die Hälfte der Erdkugel überhaupt Licht bekommt, die andere Hälfte ist im Dunkeln. Jetzt ist das Verhältnis zwischen der Kugeloberfläche und der Kreisquerschnittsfläche der Erde genau ein Faktor 4, ja, nämlich 4π² und π². Und dann muss ich diese 1367 Watt pro Quadratmeter durch 4 teilen und dann komme ich auf 341 Watt pro Quadratmeter. Und das ist gemittelt über ein ganzes Jahr und Quadratmeter, was die Sonne an Leistung, Flächenleistung auf die Erde abstrahlt. Ja, das ist natürlich von Ort zu Ort und Zeit zu Zeit verschieden, aber das ist der Mittelwert. Natürlich gibt es da noch gewisse Schwankungen. Zum einen bei diesen Werten, die ich eben genannt habe, wird nicht berücksichtigt, dass es eine gewisse Exzentrizität der Erdbahn gibt. Dadurch schwankt die Salar-Konstante um plus minus 3,4%. Ja? Also wenn wir im Winter hier in also auf der Nordhalbkugel im Winter sind, ja, dann haben wir tatsächlich den nächsten Abstand zur Sonne. Und wenn wir im Sommer sind, haben wir den größten Abstand. Dann sind keine atmosphärischen Effekte berücksichtigt und es sind natürlich auch keine tageszeitlichen Schwankungen und dergleichen da. Wie ich schon gesagt habe, die tatsächliche Strahlungsleistung für einen Ort hängt von der geografischen Lage und der Jahreszeit ab. Und das ist mal hier sehr schön dargestellt und das ist tatsächlich auf den ersten Blick dann mal erstaunlich. Also hier ist die Einstrahlungsleistung, die Flächenleistung dargestellt von 0 bis 600 Watt pro Quadratmeter gegenüber den Monaten eines Jahres. Und das sind jetzt drei Kurven für drei verschiedene geografischen Breiten. Und da sieht man den Äquator hier. Und das ist also natürlich jetzt über den Tag gemittelt. Ja? Es ist klar, dass am Äquator zum Beispiel in erster Näherung, wir haben 12 Stunden dunkel, 12 Stunden hell, bis auf plus minus eine Stunde an Schwankungen. Deswegen ist es hier über den Tag gemittelt. Aber da sieht man, über das ganze Jahr ist das relativ konstant. Ja? Das liegt einfach daran, dass die Sonne entsprechend hier über den Äquator steigt mittags, also 90 Grad, hier genauso und dann entsprechend hier und hier jeweils an den nördlichen und südlichen Wendekreisen ankommt. Deswegen ist da der Winkel ein bisschen flacher. Wir haben aber im Mittel so zwischen 400 und 450 Watt pro Quadratmeter jeden Tag. Wenn ich jetzt einen anderen Extremfall nehme, in den Nordpol, dann sieht man, dass natürlich 6 Monate des Jahres die Sonne gar nicht über den Horizont kommt. Nämlich von dem astronomischen Herbstanfang hier bis zum astronomischen Frühlingsanfang. Diese 6 Monate ist natürlich hier gar keine Strahlungsleistung. Dafür steigt sie dann entsprechend sehr schnell an und steigt tatsächlich im Juni, also praktisch von Mai bis Juli, in den 3 Monaten über den Werten vom Äquator. Das heißt, wir haben mehr Strahlungsleistung im Laufe eines Tages am Nordpol im Sommer als zu jeder Zeit irgendwann im Jahr am Äquator. Das liegt einfach daran, dass wir dann in diesem Zeitraum 24 Stunden lang Sonnenschein haben. Zwar mit einem flacheren Winkel, aber eben für eine wesentlich längere Zeit. Und dann bei uns, wir sind hier bei 50 Grad nördlicher Breite. Ja, da sieht man entsprechend, dass wir im Winter, wenn die Sonne relativ, erstmal die Tageslänge relativ kurz ist, nur ungefähr 8 Stunden, und zusätzlich der Winkel relativ flach ist, die Sonne kommt dann also nur so ungefähr 27 Grad über den Horizont maximal, dann haben wir nur etwa 100 Watt pro Quadratmeter im ganzen Tag gemittelt. Und das steigt dann im Sommer an, natürlich, auf etwa 500 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, auch hier in unseren Breitengraden haben wir im Mittel eines Tages mehr Sonneneinstrahlung als am Äquator zu irgendeiner Zeit. Das liegt auch hier wiederum begründet, dass wir im Sommer eine Tageslänge von 16 Stunden haben, was deutlich länger ist als die Tageslänge am Äquator. Gut, dann haben wir eben das Stefan-Boltzmann-Gesetz, dass eben die Flächenleistungsdichte proportional ist zur vierten Potenz der Temperatur. Und ich kann das noch mit Epsilon, dem Emissionsvermögen, multiplizieren. Dann haben wir noch die Boltzmann-Konstante. Und das Emissionsvermögen ist eben eine Zahl zwischen 0 und 1. Für einen schwarzen Strahler ist es genau 1. Und das beschreibt eben die von einem thermisch strahlenden Körper abgestrahlte Leistung pro Fläche. Wenn ich jetzt mal die Temperatur einsetze von der Sonne, diese knapp 5800 Kelvin, dann komme ich auf einen ziemlich hohen Wert, nämlich von ungefähr 63 Megawatt pro Quadratmeter. Das ist das, was die Sonne pro Quadratmeter an ihrer Oberfläche abstrahlt. Natürlich hat die Sonne keine feste Oberfläche. Ja. Es ist im Endeffekt, wie ich schon sagte, die Temperatur der lichtaussendenden Schicht. So, dann haben wir noch das Kirchhoffsche Gesetz. Es ist also so, dass diese Emission und Absorption nicht nur für feste Körper gilt, sondern eben auch für Gase. Und deswegen sieht man auch, dass die Sonne eben ein schwarzer Strahler ist. Und wir werden dann auch sehen, dass es auch eine Rolle spielt bei den Komponenten der Atmosphäre. Das Absorptions- und Emissionsvermögen von Gasen, die hängen natürlich von der Wellenlänge ab. Also nicht jedes Gas absorbiert überall, sonst gäbe es keine durchsichtigen oder unsichtbaren Gase zum Beispiel. Das heißt aber auch, wenn wir ein Gas haben, das in einem Wellenlängenbereich absorbiert, dann absorbiert es, dann emittiert es auch in diesem Wellenlängenbereich, nur selektiv. Ja. So, und das heißt dann im Endeffekt, dass ein Gas genau in den Wellenlängenbereichen thermische Strahlung absorbieren und emittieren kann, indem es Absorptionsbanden oder Linien besitzt. Wir werden eben sehen, dass bestimmte Gase, dazu zählt zum Beispiel Wasserdampf, Kohlendioxid, dass die in bestimmten Bereichen, vorwiegend im Infrarotbereich, starke Absorptionsbanden haben, aber auch in diesem Bereich emittieren können. Und diese Absorptionsbanden sind dann letztendlich verantwortlich für den Treibhauseffekt. Ja. Wenn die Gase keine Absorptionsbanden hätte in irgendeinem Wellenlängenbereich, dann gäbe es auch keinen Treibhauseffekt. Gut, wenn wir eine gegebene Strahlungsleistung haben, dann können wir daraus die Temperatur bestimmen, ja, indem wir einfach das Stefan-Boltzmann-Gesetz umstellen nach der Temperatur. Und jetzt können wir mal ausrechnen, welche Temperatur wir auf der Erde erwarten würden, wenn man als Leistung eben die Solarkonstante als eingestrahlte Energiemenge pro Zeit betrachtet. Also ein Viertel davon natürlich, ja, das heißt diese 341 Watt pro Quadratmeter. Jetzt kommt da noch ein Korrekturfaktor hin von 0,7, weil natürlich die Erdoberfläche ist kein perfekter schwarzer Körper, sondern sie hat ein gewisses Reflexionsvermögen. Das heißt, nicht alle Strahlung wird auf der Erdoberfläche absorbiert, sondern es wird direkt mal 30% reflektiert. So, dass am Schluss ungefähr 240 Watt pro Quadratmeter absorbiert werden an Strahlungsleistung. So, und daraus kann ich jetzt, das muss ich jetzt einsetzen hier in diesem aufgelösten Stefan-Boltzmann-Gesetz, und dann komme ich auf eine Temperatur von 255 Kelvin. Können Sie gerne nachrechnen. Das sind minus 18 Grad Celsius. So, das wäre aber ziemlich kalt. Das ist nämlich die Durchschnittstemperatur der Erde dann. Wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, dann wäre die Durchschnittstemperatur der Erde tatsächlich minus 18 Grad. Tatsächlich beobachten wir aber eine Temperatur von ungefähr plus 15 Grad als globalen Mittelwert. Das heißt, offensichtlich passiert da etwas, was diese Diskrepanz von 33 Grad ausmacht und die uns dann hier letztendlich das Leben ganz angenehm macht. Denn bei minus 18 Grad wäre kaum Leben möglich, wenn man mal bedenkt, dass bei den Eiszeiten, wo ja die Gletscher praktisch halb Mitteleuropa bedeckt haben, die Temperaturen so zwischen 4 und 8 Grad niedriger lagen als heute. Ja, wir reden hier von 33 Grad. Die Erde wäre dann eine Eiswüste, komplett. Hier ist ein kleines Schemabild, das ist ein Vergleich für den Treibhauseffekt. Ich möchte jetzt das gar nicht erklären, sondern erstmal nur als Bild zeigen. Das ist ein Vergleich für den Treibhauseffekt. Natürlich hinkt jeder Vergleich ein bisschen, aber wir werden dann heute noch verstehen, was dieses Bild zu bedeuten hat. Gut, dann müssen wir uns natürlich zunächst einmal noch mit den atmosphärischen Zusammensetzungen oder mit der Zusammensetzung der Atmosphäre beschäftigen. Und da gibt es verschiedene Bestandteile. Zum einen zeitlich konstante oder praktisch zeitlich konstante Bestandteile und dann zum anderen eben auch sehr variable Bestandteile. Zunächst einmal die konstanten Bestandteile, die zumindest über längere Zeiträume bis auf wenige Promille konstant bleiben. Da haben wir natürlich als Hauptbestandteil der Atmosphäre ist Stickstoff. Ja, das sind knapp 80%. Sauerstoff mit knapp 21% macht also schon ungefähr 99% der Atmosphäre aus. Dann haben wir noch 1% Argon, Edelgas. Und der Rest sind praktisch dann nur noch Spurenelemente im Bereich von 10 hoch minus 4 oder weniger liegen. Ja. Dann haben wir aber eine ganze Reihe von zeitlich variablen Bestandteilen, die auch wirklich innerhalb von Tagen oder Wochen sich verändern können, im zweistelligen Prozentbereich. Nicht alle, aber manche zumindest. Dazu zählt in erster Linie der Wasserdampf. Ja, ich glaube, die wenigsten Leute haben Wasserdampf mit dem Treibhauseffekt irgendwie bisher in Verbindung gebracht. Allerdings werden wir sehen, oder ich kann es noch gleich sagen, Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas und erklärt 95% des natürlichen Treibhauseffektes, den wir beobachten. Also diese 33 Grad Temperaturerhöhung. Dann haben wir natürlich Kohlendioxid. Ja, das ist eine zeitlich variable Komponente. Ja, wir werden sehen, es gibt sowohl jahreszeitliche Schwankungen, als auch natürlich einen langfristigen Trend zu immer höheren Werten. Ja. Wir haben jetzt inzwischen 2012 die 400 Parts per Million, das heißt 0,4 Promille, überschritten, sind inzwischen, glaube ich, bei 420 ungefähr angekommen. In vorindustrieller Zeit waren es 280 ppm. Das heißt, es ist nicht von Hand zu weisen, dass der Kohlendioxidanteil steigt. Und zwar signifikant. Ja, also erst in den letzten 150 Jahren hat er sich nicht ganz verdoppelt, ja, aber er ist ungefähr um 60% gestiegen. Und zwar, das ist auch kaum bestreitbar, vom Menschen verursacht. Dann gibt es Methan, das hat zwar nur einen kleinen Anteil, 1,7 ppm. Das entsteht zum Beispiel bei der Rinderzucht. Es entsteht aber auch bei der Verwesung und der Sauerstoffabschluss von Biomasse. Also zum Beispiel kann man ja gezielt Biogas, und das ist im Regel Methan, produzieren durch die Vergärung von Bioabfällen. Es entsteht aber auch zum Beispiel bei Auftauen und danach folgende Zersetzung von Permafrostböden. Oder auch beim Reisanbau gibt es auch relativ viel Methan. Aber obwohl dieser Anteil so klein ist, hat er durchaus einen deutlich größeren Anteil am Treibhauseffekt, weil entscheidend ist nicht nur die absolute Menge eines solchen Gases, sondern auch die Klimawirksamkeit des Gases. Und da ist Methan deutlich stärker als Kohlendioxid. Gut, dann gibt es noch verschiedene andere Stoffe, zum Beispiel die Aerosole, ja. Die kann man nicht, das Aerosole sind kleine Schwebeteilchen, in der Regel Feststoffe, deswegen kann man die nicht als Parts per Million oder Billion beschreiben, sondern da gibt man dann eher Gramm pro oder Mikrogramm pro Kubikmeter an oder Teilchenzahl pro Kubikmeter. Die haben aber tatsächlich auch eine Klimawirkung, ja, weil je mehr Aerosole es gibt, desto eher wird der Temperaturanstieg gehemmt. Ja. Gut, wie sind die wichtigsten oder wie sind eine Reihe von Spurengase jetzt auf der Erde verteilt, also in der Atmosphäre? Das Kohlendioxid ist relativ oder sehr homogen verteilt. Ja. Aufgrund des Wettergeschehens haben wir nur etwa 4 Wochen Durchmischzeit in der Atmosphäre. Und wir haben jahreszeitliche Schwankungen von etwa 10 ppm. Ja, das ist, wenn man mal von 400 ppm als Mittelwert ausgeht momentan, ja, dann sind es sowas wie 2,5% Schwankungen im Laufe eines Jahres. Und der jährliche Anstieg beträgt etwa 1,3 bis 1,5 ppm. Dieses Jahr wird tatsächlich zum ersten Mal seit vielen Jahren mindestens, ja, wieder einen Rückgang geben der CO2-Emissionen. Allerdings wird das keinen Einfluss haben auf die langfristige Entwicklung des Klimawandels. Wasserstoff dagegen ist sehr inhomogen verteilt, weil die Konzentration im Wesentlichen durch Verdunstung und Kondensation gesteuert wird. Ja, das heißt zum Beispiel, über den Trockenwüsten Afrikas ist der Wasserdampfanteil sehr gering. Ja, Luftfeuchtigkeiten relative im Bereich von vielleicht 10-20%. Dagegen sind in den Tropen, haben wir eher, zumindest wenn es wirklich regnet dort, eher 100% Feuchtigkeit bei auch relativ hohen Temperaturen. Und deswegen kann das auch sehr stark schwanken von Region zu Region, je nach Wetterlage. Dann haben wir noch Ozon. Und das ist auch sehr inhomogen verteilt. Wobei man da verschiedene Ozonsorten unterscheiden muss. Zum einen das sogenannte Bodenozon. Das entsteht im Wesentlichen durch luftchemische Prozesse, zum Beispiel wenn Stickoxide vorhanden sind und im Sommer UV-Strahlung einstrahlt, dann kann dabei Ozon entstehen. Dann gibt es das Stratosphärenozon. Das ist verantwortlich letztendlich für den Schutzschild vor UV-Strahlung, das wiederum geschädigt werden kann, zum Beispiel durch bestimmte Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe. So, jetzt schauen wir uns mal die Atmosphäre an, und zwar zunächst einmal die Absorptionsspektren verschiedener Spurengase. Also auch wenn ein Gas für uns im sichtbaren Bereich komplett transparent ist, wir sehen also keine Farbe oder irgendetwas, heißt es nicht, dass in bestimmten, dem Auge nicht zugänglichen Spektralbereichen es trotzdem Absorptionsbanden geben kann. Ja? Und das sehen wir zum Beispiel hier unten. Hier haben wir ein sehr komplexes Molekül. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ein Molekül das ist. Da müssen wir mal einen Chemiker fragen. Es hat 4 Kohlenstoffe. Das hat ein sehr kompliziertes Absorptionsspektrum. Ja, das liegt einfach daran, dass dieses Molekül sehr komplex aufgebaut ist und sehr viele Freiheitsgrade besitzt. Und bei den Molekülen ist es so, die können genau dann, oder die können, man kann ja nur absorbieren, wenn bestimmte Übergangsenergien vorhanden sind, dass also bestimmte Dinge angeregt werden durch die Absorption. Dazu zählt dann zum Beispiel Rotation und Vibration. Und je mehr Freiheitsgrade ein Molekül hat, desto mehr Möglichkeiten gibt es auch für die Absorption und desto komplexer wird auch das Absorptionsspektrum. Ja? Und hier kann halt dieses Molekül kann halt auf vielfache Weise rotieren und schwingen. Deswegen diese vielen einzelnen Absorptionsbanden hier. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Chlorfluorkohlenwasserstoff. Ja? Dann haben wir hier N2O, das ist ein Stickoxid. Hier haben wir das CO2 und das ist der Wasserdampf. Ja. So, und wenn man jetzt, also das schraffierte Häme, das ist die Absorption. Und wenn man sich mal anschaut, die Wellenlängen da oben, ja, der sichtbare Bereich, der geht von etwa 4 Mikrometer, entsprechend 400 Nanometer, bis so 750 Nanometern oder 7,5 Mikrometer. Das heißt, hier rechts schließt sich der Infrarotbereich an. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass hier bei den Gasen hier, Kohlendioxid speziell, aber auch beim Wasser, ein Teil der Absorption im Infraroten stattfindet. Ja, Kohlendioxid zum Beispiel sieht man im sichtbaren Bereich, absorbiert es praktisch nichts. Ja. Dann haben wir noch so eine Absorptionsbande hier im nahen UV-Bereich. Gut, das können wir uns sparen. Nee, ich will gerade noch mal das Bild zeigen. Also, ich habe ja vorhin gesagt, dass dieses Bild hier, dieses gelbe Spektrum, dass das Spektrum ist, wie man das außerhalb der Atmosphäre messen kann, was in sehr guter Näherung entsprechend dem schwarzen Strahler entspricht. Und jetzt zeige ich Ihnen, was man auf der Erdoberfläche misst, nachdem diese Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre gelangt ist. Und dann sieht es ein bisschen anders aus. Also nochmal hier zum Vergleich. Das Gelbe ist das gemessene außerhalb der Atmosphäre. Die durchgezogene Kurve ist die von einem perfekten schwarzen Strahler mit der Sonnentemperatur. Und das Rote ist das, was man hier auf der Erdoberfläche misst. Man sieht zwar noch die grundlegende Form von diesem schwarzen Spektrum, aber ist es modifiziert. Bis auf einige Bereiche hier und hier, im Infrarotbereich, sind die Maxima, gehen nicht bis ganz an die theoretische Kurve ran. Das sind im Endeffekt dann Absorptionseffekte, Streueffekte, alles Reflexionseffekte, alles Mögliche kann das sein. Wir sehen aber insbesondere, dass es hier im UV-Bereich überhaupt gar keine Transmission gibt von der Sonne zur Erde. Und das ist auch tatsächlich gut so, denn hier ist der UV-Bereich und hier wirkt die Absorptionsbande von dem Ozon, von dem stratosphärischen, sodass wir eben geschützt sind vor dieser Strahlung. Hier in diesen Bereichen sieht man jetzt sehr charakteristische Einbrüche im Spektrum und das wird eben verursacht durch bestimmte Spurengase, die eben vorwiegend im Infrarotbereich, ja, das ist ja im Endeffekt dann hier dieser Bereich hier, dieser große, verursacht werden und die letztendlich für einen Treibhauseffekt sorgen. Warum das Sonnenspektrum ein bisschen eben anders aussieht auf der Erde, ja, ich habe schon gesagt, das kann eben die Reflexion an Aerosolen sein. Wir haben aber auch Mischstreuung an Aerosolen, ja, also Mischstreuung tritt immer dann auf, wenn die Wellenlänge des streuenden Lichtes vergleichbar ist mit der Größe der Streuzentren. Ein schönes Beispiel von Mischstreuung ist zum Beispiel Milch. Ja. Milch erscheint weiß, weil die Fetttröpfchen in der Milch liegen in der gleichen Größenordnung wie die Wellenlänge des Lichtes, also im Bereich so von einem Mikrometer oder ein paar Mikrometer. Und die Mischstreuung ist eine frequenzunabhängige Streuung. Das heißt, weißes Licht wird gestreut und das Streulicht ist auch weiß. Dann haben wir die Rayleigh-Streuung an den Molekülen der Atmosphäre. Das sorgt letztendlich dafür, dass der Himmel blau ist. Und wir haben entsprechend die Absorption an den verschiedenen speziellen Gasen, eben wie Ozon, Wasser oder Kohlendioxid. Gut, hier ist jetzt mal sehr, sehr, sehr vereinfacht der Treibhauseffekt dargestellt. Und wenn Sie mal gefragt werden, ey, wie funktioniert eigentlich der Treibhauseffekt, ja, dann reicht es eigentlich den meisten Leuten, wenn sie es so erklären. Mit den anderen Dingen, glaube ich, wird man dann auch den größten Teil der Bevölkerung einfach überfordern. Aber das würde schon reichen, wenn die Leute das so verstehen würden. Wir haben von der Sonne das Sonnenspektrum. Und das Sonnenspektrum ist ja natürlich, klar, das hat alle Wellenlängen, ja. Da kommt auch sogar Röntgenstrahlung raus, aber das geht auch bis in den Radiowellenbereich. Das hat eine Planck'sche Kurve. Aber der größte Teil der Leistung ist im sichtbaren Bereich. Ja, wir sagen jetzt aber mal kurzwellig, ja, im Vergleich zum Infrarot zumindest. Und die Atmosphäre ist durchlässig, größtenteils zumindest, für diese kurzwellige Strahlung. Das heißt, die kommt zum Großteil bis auf den Erdboden hier runter. Jetzt wird ein Teil davon natürlich reflektiert, ungefähr 30% im Mittel. Und 70% werden absorbiert. So, jetzt diese 70% allerdings, die absorbiert werden, die dienen jetzt letztendlich der Temperaturerhöhung des Erdbodens. Ja, zumindest bis ein thermisches Gleichgewicht vorhanden ist. Und dann wird weiter Energie draufgestrahlt. Aber dann muss irgendwann, wenn das Gleichgewicht erhalten ist, muss diese Energie natürlich auch wieder emittiert werden. Ja, das heißt, der Erdboden emittiert jetzt Licht und zwar entsprechend seiner Temperatur als thermische Strahlung. Das heißt, wenn man so will, hat man quasi eine Wellenlängenverschiebung hin zu langen Wellenlängen für den Großteil der Leistung, die von der Sonne kommt. Das wäre ja grundsätzlich kein Problem, ja. Es würde jetzt einfach hier abgestrahlt werden und würde in den Weltraum emittiert werden. So, allerdings haben wir jetzt die Atmosphäre dazwischen. Und wir haben gesehen, dass in der Atmosphäre entsprechend es Gase gibt, die insbesondere diese Infrarotstrahlung absorbieren. Das heißt, nur ein Teil des Infrarotlichtes, das als thermische Strahlung von der Erdoberfläche emittiert wird, kommt direkt in den Weltraum zurück. Ein anderer Teil wird erstmal in der Atmosphäre absorbiert. Eben zum Beispiel an Wasserdampf, Methan, Kohlendioxid. Nun, das ist hier das ist im Bild nicht optimal dargestellt tatsächlich, ja, aber Irgendwann natürlich ist diese Atmosphäre, muss auch ihre Energie wieder abgeben, die sie absorbiert hat. Und das geschieht natürlich in erster Näherung 50% Richtung Weltraum, 50% Richtung Erdboden. Und das heißt, etwa die Hälfte der Strahlung, die die Atmosphäre gespeichert hat, irgendwann wieder emittiert, geht also Richtung Weltraum verloren. Die andere Hälfte wird dazu genutzt, sie wieder zur Erde zurückzuschicken. Das heißt, wir bekommen zu dem Sonnenspektrum, von der Leistung des Sonnenspektrums, noch einmal einen Beitrag der Strahlung der Atmosphäre aufgrund der Absorptionsbanden im Infrarotbereich. So, das heißt, wir bekommen, das hier bleibt immer erhalten, ja, und dann kommt das hier dazu. Das wird natürlich jetzt wieder von der Erde absorbiert und wird wieder im thermischen Gleichgewicht emittiert. Und das gleiche Spiel geht von vorne, auch dieser Anteil wird entsprechend zum Teil jetzt in den Weltraum emittiert, zum Teil kommt er wieder zurück, sogar mehrfach dann letztendlich. Das heißt, natürlich ein kleinerer Teil als beim ersten Mal, ja, aber wir bekommen gewissermaßen eine Zusatzleistung aufgrund der Absorption in der Atmosphäre der Infrarotstrahlung. Hier ist das Ganze nochmal im Detail dargestellt. Ja. Ich will ja jetzt nicht alles exakt nochmal erläutern, jeden einzelnen Pfad. Ja. Das können Sie sich noch im Detail nochmal anschauen. Vom Prinzip ist es nur so, wir haben hier diese 341 Watt, die von der Sonne kommen, ohne Atmosphäre erstmal, das gesamte Sonnenspektrum. Das teilt sich dann auf, ein gewisser Teil, nämlich 79 Watt, werden reflektiert, in der Atmosphäre schon, an Wolken, Aerosolen. 23% werden an der Oberfläche reflektiert von der Erde, sodass also 102 Watt direkt wieder reflektiert werden. Bleibt also 161 Watt, die an der Oberfläche absorbiert werden. Weil jetzt fehlen noch 78 Watt und diese 78 Watt, die werden in der Atmosphäre absorbiert, eben von den Spurengasen. Aber schon von oben nach unten. So, dann führt dazu natürlich erstmal, dass diese 161 Watt, die hier absorbiert werden, die führen zu einer Erwärmung der Oberfläche, was letztendlich dazu führt, dass es zum einen Konvektion gibt, das heißt, warme Luft steigt nach oben, das entspricht der gewissen Leistung, und wir haben das System zwischen Verdampfung und Kondensation. Ja? Das heißt, es entspricht 80 Watt, die sozusagen aufgewendet werden für die Verdampfung und natürlich 80 Watt in der Höhe durch die Kondensation oder die Entstehung der latenten Wärme von dem Wasserdampf. So, und jetzt stehen hier die Strahlungen. Jetzt kommt, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, ja. Jetzt stehen hier sehr hohe Werte, die nämlich höher sind, als tatsächlich was von der Sonne reinkommt. Jetzt muss, hier steckt jetzt quasi die Summe drin dessen, was die Erdoberfläche hier bekommt, diese 161 Watt, plus noch zusätzlich diese von der Atmosphäre absorbierte Leistung, die natürlich partiell zur Erde geht, partiell in den Weltraum geht, plus, jetzt kommt's, ein Großteil der Leistung wird ja jetzt in Infrarotstrahlung umgewandelt, die in der Atmosphäre absorbiert wird. Und diese Infrarotleistung von der Atmosphäre wird jetzt partiell wieder zur Erde zurückgeschickt und dann natürlich absorbiert und wieder emittiert. Das heißt, deswegen sind diese Werte hier so deutlich höher als die eigentliche Sonneneinstrahlung, einfach weil diese Summen hier bedeuten, dass die Infrarotstrahlung teilweise mehrfach auf die Erde trifft. Ja? Und das ist dann quasi die Gesamtheitsleistung, wenn man so möchte. Ja? Gut, natürlich ist dann, hier sieht man das auch sehr schön, dass von dieser hohen Infrarotleistung natürlich auch wieder eine ganze Menge direkt dann wieder in den Weltraum abgestrahlt wird, von der Atmosphäre. Ja? Und hier oben sieht man dann, dass es zwei Ströme gibt, einmal die langwellige Strahlung, die in den Weltraum geht, und einmal die die reflektierte kurzwellige Strahlung. Die Summe von den beiden allerdings muss im thermischen Gleichgewicht genauso groß sein wie die Gesamtleistung, die wir von der Sonne empfangen. Das heißt, hier ist keine Zauberei im Spiel mit irgendwo Leistung entsteht plötzlich oder die Bilanzen stimmen nicht, die stimmen schon. Ja? Nur im Endeffekt wird das, was bei uns auf der Erde zur Heizung zur Verfügung steht, teilweise mehrfach gezählt, ja? Weil es mehrfach die Photonen bei uns wieder ankommen. Und das führt eben zu einer Temperaturerhöhung. Gut. Jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Und zwar, wenn wir uns die Bodenstrahlung von der Erde anschauen, was also von der Erde emittiert wird, nicht reflektiert, sondern emittiert wird, ist das Spektrum eines schwarzen Strahlers mit der globalen Erdtemperatur. Ja, also 15 Grad Celsius. Das entspricht also dann hier so einem Verlauf hier. Ja? Das ist natürlich kontinuierlich, ja? Das ist ein ganz normales Schwarzkörperspektrum. Diese Strahlung, die, oder jetzt wird ein Teil der Strahlung hier natürlich, oder im Infrarotbereich, wird jetzt in die Atmosphäre geschickt, wird da zum Teil absorbiert und danach, spätestens wenn alle Freiheitsgrade angeregt sind, muss irgendwo, wenn die regen sich auch wieder ab, ja, die haben eine gewisse Lebensdauer, die Strahlung wird frei und wird jetzt entsprechend wieder zur Erde zurückgeschickt. Und deshalb mal die Gegenstrahlung. Ja. Und wenn man sich das Spektrum der Gegenstrahlung anschaut, dann entspricht es auch dem einem schwarzen Strahler, allerdings nur mit den Beiträgen der Absorptions- bzw. Emissionsbanden der Gase in der Atmosphäre. Das sieht man hier. Ja, das ist jetzt quasi die Strahlung, die wir von der Atmosphäre bekommen, nachdem die Atmosphäre unsere thermische Strahlung der Erdoberfläche absorbiert hat. Das sieht man entsprechend hier, diese Strahlungspeaks hier, ja, das ist liegt genau dort, wo entsprechend die verschiedenen Gase normalerweise ihre Absorptionsbanden haben. Gut, hier ist das sogenannte optische Fenster. Da ist die Atmosphäre durchlässig. So. Und wenn wir jetzt vom Weltraum uns diese Strahlung anschauen, ja, dann könnte man erstmal sagen, die sieht dann praktisch so aus. Ja. Das heißt, dieses Schwarzkörperspektrum hat sich natürlich erstmal verändert zu einem Spektrum, was dann so aussieht. Ich zeige gleich noch ein Bild, dass es noch davon abhängt, in welcher Schicht der Atmosphäre das emittiert wird, weil wir haben sozusagen Überlagerung verschiedener Schwarzkörperspektren für verschiedene Temperaturen. Das sehen wir aber gleich noch. Jetzt ist es so, die ganze Sache ist tatsächlich relativ kompliziert, weil zum Beispiel Wolken haben einen gewissen Einfluss. Bei wolkenlosem Himmel gibt es ein sogenanntes Strahlungsfenster. Das heißt, die Oberfläche kann effektiv in den Weltraum abstrahlen. Ja, das hat man hier gesehen. Das ist praktisch dieser Bereich hier. Ja. Da liegen einfach keine Absorptionsbanden in dem Bereich. Ja. Wenn wir dagegen eine Wolkendecke haben, dann wird dieses optische Fenster oder das Strahlungsfenster geschlossen. Dann kann also die Erde nicht mehr so einfach ihre Energie nach außen abgeben. Deswegen wird es in klaren Nächten schneller kälter als in bedeckten Nächten. Und die Wolken können eben dieses Strahlungsfenster sehr effektiv schließen. Hängt natürlich ein bisschen ab von der Dicke der Bewölkung, von der Höhe der Bewölkung. Da Wolken keine Selektion nach der Wellenlänge in ihren Absorptionsvermögen machen. Ja, sonst gäbe es bunte Wolken. Ja. So, die Wolken absorbieren also thermische Strahlung und reemittieren die teilweise wieder zurück. Deswegen, wenn unsere gesamte Erde permanent mit Wolken bedeckt wäre, dann würde das zu einem globalen Anstieg der Temperatur führen. Lokal natürlich kann es aber auch dazu führen, dass tagsüber die Temperatur niedriger ist, ja, weil ein Teil der Sonnenleistung an der Oberfläche reflektiert wird. Die Leistung ist ja proportional zur vierten Potenz der Temperatur. Und jetzt hängt es eben davon ab, wie hoch die Temperatur ist der strahlungsaussendenden Wolkenschicht. Und das heißt, die Leistung wird umso höher sein, je tiefer die emittierende Schicht liegt. Das heißt, man kann dann als Definition die Wolkenobergrenze zum Beispiel nehmen. So, wie sieht jetzt tatsächlich das Spektrum der Erde aus über den gesamten Wellenlängenbereich im Weltraum? Ja, ich zeige Ihnen erstmal das Bild. Ja. Das hier ist das Spektrum, wie ein Messgerät es messen würde, die Schwarzkörperstrahlung der Erde. Da sehen wir also mehrere Sachen. Wir sehen zum einen, es ist so in der Grundform immer noch sowas da, hier in manchen Bereichen, wie ein Schwarzkörperspektrum. Also diese Linien hier, das sind jeweils Schwarzkörperspektren. Aber es gibt gewisse Einbrüche. Ja, und das kann man eben erklären mit den verschiedenen Bereichen, wo diese Emission stattfindet. So. Zunächst einmal, wenn ich hier integrieren würde, ja, über diese Kurve, dann würde ich eine gewisse Leistung bekommen, die von der Erde pro Quadratmeter abgesandt wird. Und dann könnte ich wieder zurückrechnen auf die gemittelte Temperatur, aufgrund der eingestrahlten Leistung. Ja, und kann dann natürlich auf die eingestrahlte Leistung zurückrechnen. Und wenn man das macht, dann bekommt man eine Temperatur von minus 18 Grad. Und das ist tatsächlich genau die Temperatur, die sich ergeben würde, wenn es keine atmosphärischen Effekte geben würde, mit der entsprechenden eingestrahlten Sonnenleistung von 341 Watt pro Quadratmeter im Mittel. Aber wir sehen kein klassisches Spektrum, sondern wir sehen eben dieses Spektrum, was so aus verschiedenen Bereichen besteht. Ja. Wir haben einmal zum Beispiel hier der Bereich der Wasserstoffbanden. Ja, da ist die Temperatur der aussendenden Schicht bei 30 bis minus 35 Grad Celsius. Und entsprechend haben wir hier die Kurve hier für Wasser. Ja. Dann haben wir den Bereich der Ozonbande. Ja, das ist dieser hier. Dann haben wir den Bereich der Kohlendioxidbande. Der ist relativ kalt, ja, der liegt bei minus 55 Grad Celsius, wo das emittiert wird. Ja, das ist dann hier dieser Bereich hier. Und dann haben wir noch das atmosphärische Fenster in diesem Bereich hier. Und hier in diesem atmosphärischen Fenster erwarten wir halt ein Schwarzkörperspektrum mit der Temperatur der Erdoberfläche, nämlich von plus 15 Grad. Ja, deswegen liegen wir hier, so weit oben. Aber im Mittel ist es eben nur, entspricht es die Fläche einer Leistung, die Fläche einer Globaltemperatur von minus 18 Grad, ja, weil wir sozusagen aber gar nicht auf die Erdoberfläche selbst gucken können, sondern wir können das nur ableiten aufgrund der abgestrahlten Leistung. Und die entspricht natürlich der Leistung, die von der Sonne kommt, die wiederum zu dem minus 18 Grad führt. Ja. Gut. Also, es ist unbestritten, dass es Gase gibt, die sowas wie einen Treibhauseffekt verursachen können. Es ist auch unbestritten, dass es einen Treibhauseffekt gibt. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein, das zensiere ich mal das Wort, zumindest agiert er nicht wissenschaftlich. Die Frage ist letztendlich, gibt es einen menschengemachten Treibhauseffekt, einen sogenannten anthropogenen Treibhauseffekt? Gut, und da müssen wir uns dann mit verschiedenen Fragen beschäftigen. um die sich ja auch in der Gesellschaft weltweit auch die Diskussionen dann drehen, nämlich gibt es überhaupt eine CO2-Erhöhung, gibt es eine Temperaturerhöhung, welchen Einfluss hat überhaupt ein bestimmtes Spurengas für eine bestimmte Temperaturerhöhung, wie sieht es mit Senken aus in der Zukunft und so weiter. Wir können mal schauen, wie die Temperatur sich ändert bei der Änderung der eingestrahlten Leistung erstmal. Ja, das heißt, wir bilden vom Ausgehen vom Stefan-Boltzmann-Gesetz das Differential dt und na, dann muss ich ja hier das Stefan-Boltzmann-Gesetz hier, was umgestellt ist nach der Temperatur, ableiten und kann dann gucken, welches dt ergibt sich, wenn man die eingestrahlte Leistung Delta F ändert. Ja, und das kann man dann, klar, da kommt das Viertel natürlich hoch, ja, und dann kann man das mal machen und kann Zahlenwerte einsetzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Strahlungsleistung um einen Watt pro Quadratmeter verändere, dann kommt da raus, dass sich die Temperatur um 0,1 Grad verändert. Ja. Gut, auch das ist unbestritten. Ja, das sind ja das sind physikalische Grundlagen, die kann man nicht wegdiskutieren. Man kann jetzt natürlich abschätzen, wie viele zusätzliche Heizleistung oder auch wenn es ein anderer Effekt ist, eine Heizkühlung vorhanden sind und welche Temperaturabweichung es daraus gibt, rein mit dieser Abschätzung. Und man kann jetzt tatsächlich finden, dass alle klimarelevanten Gase menschlichen Ursprungs etwa 4 Watt pro Quadratmeter momentan beitragen. Jetzt ist es so, wenn dadurch eine Temperaturerhöhung bedingt ist, dann heißt es aber auch, dass mehr Wasser verdampft. Das heißt, der Wasserdampfanteil in der Luft wird steigen, was wiederum einen Rückkopplungseffekt darstellt, weil dadurch wiederum ein stärkerer Treibhauseffekt bezogen auf den Wasserdampf entsteht. Das sind zweimal noch 2 Watt pro Quadratmeter extra. Andererseits macht mehr Wasserdampf aber auch mehr Wolken. Und durch menschliches Zutun gibt es auch mehr Aerosole. Das heißt, das ist wiederum ein Kühlmechanismus. Ja? So, wenn ich das alles am Schluss zusammenrechne, dann kommt eine Temperaturerhöhung raus von ungefähr 1,1 Grad. Und das passt relativ gut mit dem zusammen, was wir seit 1860, seitdem es kontinuierliche Wetteraufzeichnungen und Temperaturaufzeichnungen gibt, beobachten, nämlich 1,2 Grad. Allerdings muss ich dazu sagen, das werden wir noch sehen, dass diese Temperaturerhöhung nicht kontinuierlich im Sinne von gleichmäßig verläuft, sondern dass wir einen beschleunigten Temperaturanstieg beobachten in den letzten Jahrzehnten. Und dass es auch regionale Unterschiede gibt. Es gibt auch tatsächlich Regionen in der Erde, auf der Erde, die eine Absenkung der Temperatur in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass sich Strömungsverhältnisse in der Atmosphäre oder auch Meeresströmungen so verändern, dass weniger warme Luft in diese Bereiche transportiert wird. Ja, das sind also hier Globalwerte. Umgekehrt gibt es auch Regionen, die sich überproportional stark erwärmt haben. Dazu zählen zum Beispiel die arktischen Regionen. Jetzt die Temperaturmessung. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Denn die Frage ist, klar, wie ich Temperaturen messe, ja, das ist heutzutage eine relativ einfache Sache. Wenn ich jetzt bis 1860 zurück möchte und dann aus den Zahlen von damals Globaltemperaturen bestimmen, dann ist es relativ schwierig. Was einfach daran liegt, im Gegensatz zu heute, haben wir ein sehr dichtes Netz an Messstationen und nicht nur das, wir können praktisch jeden Quadratmeter der Erde, wir können für jeden Quadratmeter der Erde die Temperatur bestimmen, jeden Tag mit Satellitentechnologie. Das war natürlich früher nicht möglich. Und Wir hatten natürlich eine relativ hohe Dichte von Stationen in Mitteleuropa und in den großen Städten der USA, auch in Japan. Aber in großen Regionen der Welt hatten wir gar keine Messstationen oder kaum welche. Ja, hier ist zum Beispiel mal einfach mal Messstationen und deren Länge an Messzeit. Ja? So, das heißt, dieses schwarze und braune hier, das sind Messstationen, die uns eben seit teilweise 130, 150 Jahren in Betrieb sind. Da haben wir wirklich eine zuverlässige Messreihe für diese Zeiträume. Und da sieht man entsprechend, es ist halt hier in diesen Bereichen der USA, in Mitteleuropa und dann hier in Japan. Aber wir sehen auch große Bereiche in der Welt, die erst teilweise vor 50 Jahren begonnen haben. Das ganze Gelbe hier. Ja? Oder auch hier in den Bereichen das Blaue. Ja? Hier in Kanada, im Nahen Osten, hier im südlichen zentralen Afrika, aber auch hier im Urwaldbereich in Australien. Erst dort gibt es teilweise Stationen erst seit 10, 20, 30 Jahren. Und das macht es natürlich etwas diffizil, eine Globaltemperatur für die letzten 160 Jahre zu bestimmen. Natürlich kann man das trotzdem tun. Ja? Natürlich ist da vielleicht ein Zehntel Grad Fehler dabei dann in der Summe. Aber man kann es tun, indem man eben nicht nur auf die einzelnen Stationen als Temperaturen schaut. Ja? Weil natürlich kann ich mit drei Stationen in Berlin nicht eine Globaltemperatur bestimmen. Aber ich kann andere Messverfahren dazuziehen, die natürlich einen gewissen, viel größeren Fehler haben als ein normales Thermometer. Aber wenn ich eine Vielzahl unabhängiger Verfahren nehme, über die ganze Welt verteilt, bekomme ich einen recht guten Eindruck über die tatsächliche Temperaturverteilung oder Globaltemperatur in den letzten 150 Jahren. Ja? Ein Beispiel will ich jetzt nur mal nennen, ich glaube, da kommt aber sogar noch was, irgendwann. Ich könnte so schauen, in verschiedenen Regionen der Welt, wie hat sich das Baumwachstum entwickelt. Ja? Und das heißt, man zählt Baumringe und misst deren Dicke. Und man kann tatsächlich unterscheiden, oder ich sag mal, in einem guten Jahr wächst der Baum mehr als in einem schlechten Jahr. Jetzt die Frage, was ist ein gutes und schlechtes Jahr? Ein gutes Jahr kann sein, zum Beispiel ein bestimmtes Temperaturintervall, wo er am besten wächst. Er wächst dann zum Beispiel weniger gut, wenn es deutlich zu kalt war oder wenn es deutlich zu warm war. Oder wenn es zu trocken war, wächst er auch weniger. Aber aufgrund der Struktur des Holzes kann man Rückschlüsse ziehen, ob es eben zu warm, zu kalt war oder zu trocken war. Und wenn ich das eben für viele, viele, viele Datensätze mache, dann komme ich entsprechend auf ein in sich konsistentes Bild der Globaltemperatur. Gut, dann der zeitliche Anstieg in den letzten Jahren, Jahrzehnten von den Treibhausgasen. Ja, und das ist definitiv nicht wegzudiskutieren, dass wir einen Anstieg von den Treibhausgasen haben, oder zumindest von den Gasen, von denen wir wissen, dass sie eine Klimarelevanz besitzen. Ja, wir sehen hier den Anstieg des Kohlendioxids in den letzten 40 Jahren, ja, von damals etwa knapp 340 auf jetzt, das war 2015, über 400, jetzt sind wir bei 420 ungefähr. Das ist mehr oder weniger ein linearer Verlauf. Und wir sehen auch diese jahreszeitlichen Schwankungen hier drin, ja, von plus minus 5 bis 10 ppm. Was eben daran liegt, dass einfach die Biomasse auf Nord- und Südhalbkugel, wo sich jeweils Winter und Sommer entgegengesetzt verhält, verschieden groß ist. Wir sehen auch die Stickoxide hier, das ist auch ein Treibhausgas, wie die ansteigen. Wir sehen das Methan und hier die verschiedenen Fluor-, Chlor-, Kohlenwasserstoffen. Wobei die beiden wichtigsten hier tatsächlich inzwischen absteigenden Aste sind, ja, weil sie irgendwann in den Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre verboten worden sind, weil sie eben auch die Ozonschicht schädigen und extrem klimarelevant sind. Jetzt ist die Frage, selbst wenn jemand oder wenn wir akzeptieren, es gibt einen Anstieg der klimarelevanten Gase, und es gibt auch entsprechend eine Temperaturerhöhung. Ob das jetzt was Besonderes ist. Ich meine, viele Leute stellen sich auf den Standpunkt, Klimawandel gab es schon immer, schon seit es die Erde gibt. Ja, das stimmt. Wir müssen uns aber anschauen, ob dieser Klimawandel, in welchen Zeiträumen dieser Klimawandel, ich will erstmal noch gar nicht sagen, vom Menschen gemacht wird, sondern während unserer letzten 150 Jahre vonstatten geht, ob das ein schneller Wandel ist oder ein langsamer Wandel. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, hier ist dargestellt, zum einen CO2-Gehalt hier in der Vergangenheit und hier die Prognose, hier sehen wir momentan etwa, ja, ein bisschen über 400 ppm. Und das Ganze ist hier unten, hier ist die Nulllinie und hier ist entsprechend die Vergangenheit. Und jetzt muss man dazu sagen, die Vergangenheit, das ist hier ein sehr großer Zeitraum, das sind 150.000 Jahre, während das hier nur 100 Jahre sind. Ja. So, und dann schaut man sich das an, wie sich in den letzten 150.000 Jahren verhalten hat. Und da sehen wir zwei Dinge. Zum einen, ja, es gab Schwankungen im CO2-Gehalt, auch Schwankungen um etwa 50%. Aber das Ganze hat sich in Jahrtausenden bis Jahrzehntausenden abgespielt. Was wir jetzt sehen, ist in einer sehr kleinen Zeit ein extremer Anstieg. Das heißt, auch hier etwa in der Größenordnung 40% mehr, aber nicht in Jahrtausenden, sondern in der Größenordnung weniger als 100 Jahren. Und man weiß auch, das kommt noch, dass der CO2-Gehalt korreliert, ich sage erstmal nur korreliert ist mit der Temperatur. Ja, also in diesem Bereich, wo wir einen deutlich niedrigeren CO2-Gehalt in der Atmosphäre hatten, hatten wir auch deutlich tiefere Temperaturen im Mittel gehabt. Ja, und wir sind ja hier jetzt im Bereich, wenn wir bis auf 0,5 Promille gehen würden, ja, dann würden wir auf die etwa 1,5 bis 2 Grad Temperaturerhöhung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter auftreffen. Und was wir eben sehen können, wenn man das sogar noch weiter in die Vergangenheit beobachtet, wir haben jetzt den höchsten Gehalt an CO2 seit 2,1 Millionen Jahren. Und wir haben, wie man sieht, einen extrem steilen Anstieg. Hier sieht man das auch nochmal. Wir haben hier den CO2-Gehalt in der Atmosphäre, das heißt der ppmv, das heißt Parts per Million, Volumeneinheiten, nicht Masseneinheiten. Und dann sieht man hier so eine gezackte Kurve. Das spiegelt sehr schön die Eiszeitenzyklen wider. Das heißt, minimaler CO2-Gehalt, Eiszeit. Maximaler CO2-Gehalt, Warmzeit. Also man kann hier wirklich die Eiszeiten ablesen. Jetzt können Sie mich vielleicht fragen, wie weiß man denn, dass vor fast vor 300.000 Jahren, wie viel CO2 in der Luft war. Ja? Da gibt es verschiedene Verfahren natürlich für. Das Einfachste ist, man schaut sich altes Eis an, aus Bohrkernen. Also man bohrt wirklich ein paar hundert Meter tief ins Eis und dann kennt man auch das Alter des Eises, ja? Weil es gibt dann jährliche Ablagerungen wie Jahresringe. Man kann also quasi direkt zurückschauen, wie alt ist das Eis und analysiert dort die Gasbläschen und schaut sich den Kohlendioxidgehalt an. So, und jetzt sind wir ja hier, ja, um das Jahr 2000 rum und da sieht man jetzt schon wieder diesen extremen Anstieg hier. Ja. In dieser Darstellung geht ja senkrecht nach oben, ja, und das gab es halt hier nie. Ja. Ah, das muss ich nochmal zurückgehen, stopp, so. Das Bild muss ich Ihnen gleich zeigen, und zwar, da wird jetzt dargestellt, wie sich die globale Temperatur in den letzten, ich glaube, 100 oder 140 Jahren verändert hat. Ja, und zwar ist es praktisch ein Kreis dargestellt, Und in der Mitte ist sozusagen die Temperatur, also von der Mitte bis zum Rand wird die Temperaturabweichung immer größer. Und man läuft jetzt sozusagen einfach die Zeit entlang bis nach heute und sieht, dass diese Temperaturabweichungen immer schneller, immer größer werden. Ja, ich hoffe, Sie haben es gesehen. Das Ganze kann man auch nochmal anders sich darstellen lassen. Hier zum Beispiel sieht man Folgendes. Hier unten auf der X-Achse ist sozusagen der Rang eines jeweiligen Jahres als das heißeste Jahr. Ja? Das heißt, der Rang 1 bedeutet das heißeste Jahr, seitdem es Aufzeichnungen gibt. Der Rang 40 ist das 40 heißeste Jahr und so weiter. Die Höhe hier, die gibt praktisch an die Abweichung zu einer gewissen Referenztemperatur. Und die definiert man im Allgemeinen, dass es der Mittelwert ist zwischen 1961 und 1990, in dem Zeitraum. Man muss ja große Zeiträume nehmen, weil sonst ein Jahr Mittelwert macht keinen Sinn, ja, weil es jährliche Schwankungen gibt, die viel zu groß sind sonst. Ja, so, und die Länge dieser einzelnen Bins, ja, das ist letztendlich der Federbalken. So, und das heißt, der schwarze Strich hier, das ist sozusagen der wahrscheinlichste Wert. So, und das sieht man, und die Farbkodierung, die gibt sozusagen an, in welchem Jahr das passiert ist oder in welchem Jahrzehnt. So, dann sieht man also hier, hier sind eine ganze Reihe, so 40, 50, das sind so blaue, grüne, violette, das sind alle so alt, also aus dem letzten Jahrhundert teilweise noch bis in die 70er Jahre rein. So, dann, hier ist der letzte blaue, ja, der letzte aus dem Bereich von 31 bis 50. Danach gibt es nur noch jüngere Jahre. So, und man sieht, es wird immer röter, dunkelröter sozusagen im Mittel. Das heißt, diese Jahre hier, also wenn man jetzt das Orangene nimmt, die heißesten 20 Jahre sind alles Jahre nach dem Jahr 1991. Ja? Und das Ganze, wie gesagt, bezogen seit 1860. Das ist jetzt allerdings, ich weiß nicht genau, bis wann das, bis 14. Ich habe leider noch, muss mal ein Bild raussuchen, bis 2020. Da werden wir sehen, dass sich das deutlich beschleunigt hat in den letzten Jahren. Ja? Wir sind also inzwischen in dem Bereich hier, ja. Und auch hier alles dunkelrot, nämlich vor allen Dingen die Zahlen 2015 bis 20 sind fast alle dabei. Und hier sieht man das Ganze nochmal einfach vergrößert im Sinne von, oder rausgezoomt sozusagen für den gesamten Zeitraum. Ja, da sieht man das wirklich sehr schön. Ja. Hier sind sozusagen die sehr frühen Jahre, hier die mittleren Jahre und das sind die jüngsten Jahre. Ja. Und man sieht auch hier diese Beschleunigung in der Temperatur. Man sieht zwar auch hier vorübergehend so eine Abflachung, ja. So vor allem um die 2000er Jahre rum. Und tatsächlich war das lange Zeit ein gewisses Problem von den Klimaforschern und das war auch einer der Kritikpunkte natürlich von den Klimakritiker, ich will sie gar nicht Leugner nennen, sondern Klimakritiker, die gesagt haben, ja, eure Modelle sind doch Blödsinn, die Temperatur steckt doch gar nicht an, obwohl CO2 weiter ansteigt. Tatsächlich ist es so, dass man vor ein paar Jahren herausgefunden hat, woran das liegt. Das hängt letztendlich mit den Meeren zusammen, mit den Ozeanen. Ich kann das im Detail jetzt gar nicht mehr wiedergeben, weil das klang relativ kompliziert, aber zumindest mal scheinen es die Klimatologen erklären konnten, warum es zwischenzeitlich ein Plateau gab. Und in der Anpassung ihrer Modelle, okay, da muss man vorsichtig sein, wird es auch reproduziert, dieser Effekt. Ja? Wie dem auch sei, dieses Plateau ist Geschichte, wir sind inzwischen auf einem beschleunigten Anstieg wieder. Gut, jetzt aber nochmal zur Temperaturbestimmung in der Vergangenheit, weil natürlich müssen wir auch schauen, wie hat sich die Temperatur in der Vergangenheit, also Vergangenheit heißt wirklich lange Zeiträume, Zehntausende von Jahren, Hunderttausende von Jahren verhalten. Und da gibt es eine ganze Menge eben. Ich habe eins schon eben erzählt mit den Eisbohrkernen in der Antarktis, ja, wo man also ein sehr schönes Temperatur- und Klimaarchiv quasi hat. Es gibt aber auch andere Methoden. Also hier bei dem CO2, also bei dem, wenn ich das CO2 messe, dann messe ich erstmal nur den CO2-Gehalt. Das sagt mir aber noch nichts über die Temperatur aus, ja, für sehr große Zeiträume. Aber da gibt es jetzt sehr schöne Methoden, ganz viele, das sind nur ein paar davon, die dargestellt sind. Ich kann zum Beispiel die Isotopenzusammensetzung von dem Wasser aus den Eisbohrkernen untersuchen. Ja, es gibt zwei stabile Isotope, ja, das ist Sauerstoff 18 und das hauptsächlich vorkommt mit Sauerstoff 16. Und obwohl die sich ja chemisch gleich verhalten, hat das Wasser mit Sauerstoff 18 einen anderen Dampfdruck als das Wasser mit Sauerstoff 16. Ja, also in physikalischen Parametern gibt es geringfügige Unterschiede. Ja. Und es ist eben so, dass bei höheren Temperaturen der Anteil an dem leichteren Isotop wesentlich erhöht ist im Vergleich zum schweren Isotop. Das heißt, aufgrund der Isotopenverhältnisse kann ich Rückschlüsse auf die Temperatur schließen. Das Gleiche kann man auch machen mit Wasserstoff und Deuterium. Ja, Deuterium ist ja auch natürliches Isotop des Wasserstoffs und kann das auch aus Eisbohrkernen verwenden und kann damit dann letztendlich auch verschiedene Methoden komplementär nutzen, unabhängig. Das ist mal ganz wichtig. Dann weiß man, dass je nachdem, bei welcher Temperatur geherrscht haben, die Orientierung von Hauptachsen der Eiskristalle verschieden ist. Ja? Ich kann mir die Sedimente im Ozean anschauen. Ich kann mir anschauen, wie das Carbonat von Schalentieren in der Vergangenheit war, in den Sedimenten, indem ich mir eben anschaue, wie viel O16 und O18 ist da vorhanden. Ja? Das kann ich mir alles anschauen. Baumringe, wie gesagt, geht natürlich jetzt nicht unbedingt 500.000 Jahre zurück, ja, aber zumindest mal ein paar tausend Jahre. Und es gibt Dutzende, vielleicht Hunderte solche Methoden, die alle für sich genommen jeweils einen relativ großen Fehler haben, der viel größer ist teilweise als 50 Jahre Temperaturerhöhung des Menschen. Aber wenn ich diese ganzen Verfahren zusammen verwende, dann bekomme ich eine derartig große Anzahl von Daten, dass ich dann wiederum verlässliche Temperaturangaben mit einem sehr kleinen Fehlerbalken bekomme. Ja, und hier ist zum Beispiel nur dargestellt, der Sauerstoff 18 Gehalt relativ gesehen als Funktion der Zeit, ja, und da sieht man, der ist nicht konstant, ja, sondern der schwankt. Und der schwankt entsprechend genau wie die Eiszeiten auch zu sehen sind. Ja, also das ist sehr stark, es ist direkt korreliert mit den Eiszeiten. Ja. Bei tiefen Temperaturen in der Eiszeit haben wir einen höheren Sauerstoffgehalt von O18. Ja. Gut, jetzt haben wir natürlich auch eine Erhöhung der Meeresspiegel. Das hat verschiedene Gründe. Natürlich schmilzt Eis. Das ist aber tatsächlich nicht der Hauptgrund für einen Anstieg der Meeresspiegel. Der Hauptgrund für den Anstieg ist die Temperaturausdehnung des Meerwassers. Ja, wenn das Meerwasser um 1 Grad in der Temperatur ansteigt, dann führt natürlich das zu einer Reduzierung der Dichte und damit zu einem größeren Volumen. Und das macht tatsächlich momentan den größten Teil aus. Ja, das kann man inzwischen sehr, sehr genau messen, auch schon in der Vergangenheit hier in den 90er Jahren mit Satellitentechnologie. Und man hat einen Trend von ungefähr 3 bis 4 Millimeter pro Jahr an Ansteigen des Meeresspiegels. Natürlich von Jahr zu Jahr wird es kein Mensch merken, dass der Meeresspiegel plötzlich 3 Millimeter höher ist. Ja. Aber in einem langfristigen Trend kann man das beobachten. Was man ja auch in vielen Küstenregionen beobachtet, ja, durch Sturmbedrohungen und Flutbedrohungen. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Kritik auch an dem menschengemachten Treibhauseffekt. Also nicht, dass man kritisiert wird, dass man den Treibhauseffekt fördert, sondern die Kritik an dem Konzept des menschengemachten Treibhauseffektes. Ja, also es gibt Leute, die sagen, ja, die Sonne hat den eigentlichen Haupteinfluss und ihr wisst doch gar nicht, was die Wolkenbildung mit dem ganzen Konstrukten macht. Die Klimamodelle sind so alles so kompliziert und sagen das Falsche voraus. Außerdem ist es doch wieder so kalt draußen, wo kann da der Klimawandel sein? Gletscher, ich sehe nicht, dass die Gletscher schmelzen. In manchen Regionen wachsen ja sogar die Gletscher, das ist wirklich wahr. Gibt es eine Infrarotsättigung, ja, das heißt, wenn genügend Spurengas da ist, dann ist ja eine Absorptionsbande schon da. Wie kann dann mehr Gas auch mehr Absorption bedeuten? Das heißt, gibt es auch natürliche CO2-Senken und natürliche Klimaschwankungen, deren Ursachen wir aber noch nicht kennen und. Ja. Das Problem bei der Sache ist tatsächlich, dass eine 100,0%ige Sicherheit, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, die gibt es nicht. Das ist genauso, wie wenn ich ein neues Elementarteilchen entdecke. Ja, man gibt ja dann immer, das CERN, glaube ich, verlangt eine 5-Sigma-Signifikanz. Ja, das ist dann 99,99999% Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Es gibt aber immer noch eine statistische Schwankung oder eine statistische Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie sehr, sehr klein ist, dass es trotzdem ein reines Zufallsprodukt ist. Das ist hier ähnlich. Nichtsdestotrotz sind die Daten inzwischen derartig solide, dass man mit einer an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit angekommen ist, zumindest vom wissenschaftlichen Standpunkt, dass der Treibhauseffekt menschengemacht ist und dass es einen Klimawandel gibt. Selbst wenn dieses kleine, das ist Promille, also wir reden wirklich von sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten nur noch, es anders wäre es, das ist meine Meinung, und ich bin kein Klimafetischist, ja, fahrlässig einfach darüber hinwegzusehen und nichts zu tun. Nichtsdestotrotz muss natürlich alles auch in einem gewissen Rahmen sein. Also Hauruck-Aktionen wie schafft mal nächste Woche alle Verbrennungsmotoren ab, davon halte ich persönlich nichts. Ich habe einen Kollegen, zumindest einen ehemaligen Kollegen, mit dem habe ich mich, oder mit dem streite ich mich ab und zu über solche Themen, und der vertritt die Meinung, dass wir eigentlich ja die Welt nur heizen würden mit unserem Energieverbrauch und deswegen würde die Temperatur ansteigen. Das kann man ganz leicht widerlegen. Ja, wir haben einen Weltenergieverbrauch von etwa die 17 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten. Das können wir jetzt natürlich umrechnen in Joule. Das sind 5 mal 10 hoch 20 Joule pro Jahr. Daraus kann ich eine Leistung ausrechnen. Ja, und zwar sind es dann 1,7 mal 10 hoch 13 Watt. Ja, indem ich einfach diese 5 mal 10 hoch 20 durch die Sekunden eines Jahres teile. Ja. So, und dann kann ich ausrechnen, wie viel das an Leistung pro Quadratmeter entspricht. Das sind 0,03 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, wir setzen durch unseren menschengemachten Energiehaushalt, was wir also eine Energie umwandeln, 0,03 Watt pro Quadratmeter um. So, jetzt haben wir ja vorhin die Formel gesehen, wie ich mit einer Änderung der Leistung eine Temperatur ausrechnen kann, eine Temperaturänderung ausrechnen kann. Und wenn ich das da einsetze, dann komme ich auf eine Temperaturerhöhung durch unseren Energieverbrauch von kleiner 0,05 Kelvin. Das ist in der Größenordnung mindestens 20 Mal, stimmt das? 20 Mal, ja, über 20 Mal kleiner als die beobachtete Temperaturerhöhung. Das heißt, wir heizen nicht unsere Welt durch den Energieverbrauch. Gut. Dann höre ich heute mal auf. Folien stehen online. Denken Sie ans Übungsblatt. Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Tschüss.